Deutsch.
Österreichische Freundschaft.
Moin Moin und Servus, herzlich willkommen zur neuen Folge von Deutsch-Österreichische Freundschaft, dem Podcast zu Österreich im Allgemeinen und Besonderen. Mein Name ist Christian Bartlau. Falls ihr das erste Mal reinhört, ich bin freier Journalist und lebe seit fast 4 Jahren in Österreich. Und mit dieser kleinen Sendung möchte ich so ein bisschen beitragen zum Verständnis von dem, was in Österreich passiert. Heute richte ich meinen Blick in die Geschichte, in einer Spezialausgabe zu einem Mann, der Europa in den letzten 30 Jahren geprägt hat. Und das aus dem kleinen Österreich heraus.
Ich begrüße den Vorsitzenden der Freiheitlichen Partei Österreichs, den derzeit umstrittensten Politiker Europas, Herrn Jörg Haider.
Eine polarisierende Gestalt, wie ihr hört, hier im Jahr 2000. Talk in Berlin hieß die Sendung bei NTV. Ja, Jörg Haider ist bekannt geworden als Wegbereiter des europäischen Rechtspopulismus. So ziemlich alles, was die rechtsradikale FPÖ ausmacht, alles, was auch die AfD jetzt macht, geht auf ihn zurück. Vor so ziemlich genau 10 Jahren, also in der Nacht vom 10. auf den 11. Oktober 2008, ist er bei einem Autounfall verstorben. Ja, oder von dunklen Mächten, dem Mossad oder wem auch immer, kaltblütig ermordet worden. Also so geht jedenfalls eine Verschwörungstheorie. Und davon habe ich wirklich eine ganze Menge gehört, als ich mich zum Jahrestag in Kärnten umgeschaut habe. Dazu dann später mehr. Erstmal zum Anfang ein Abstecher noch in die Gegenwart und eine Ankündigung. Ich will wirklich so schnell wie möglich eine neue Folge zur aktuellen Lage in Österreich aufnehmen. Da gibt es nämlich eine ganze Menge zu bereden. Und so langsam fühle ich mich auch so ein bisschen im falschen Film hier. Warum? Damit ihr eine Ahnung habt, warum, ein kleiner Ausschnitt aus der Rede von Bundeskanzler Sebastian Kurz zum österreichischen Nationalfeiertag. Das ist am 26. Oktober gewesen.
Ich möchte Ihnen allen danken, allen Österreicherinnen und Österreichern, die tagtäglich ihren Beitrag leisten, im Beruf, in der Familie und im Ehrenamt und unser Land so zu dem machen, was es ist. Wir als Bundesregierung bemühen uns, unseren Beitrag zu leisten. Im Kampf gegen illegale Migration, damit es in Zukunft Sicherheit und Ordnung in unserem Land gibt.
Damit es in Zukunft Sicherheit und Ordnung gibt. In Zukunft. Ja, ein paar Fakten dazu. 2015 war Österreich das Land mit der niedrigsten Mordrate in der EU, 0,51 auf 100.000 Einwohner. Im aktuellen Ranking des Global Peace Index landet Österreich auf Rang 3 der friedfertigsten und sichersten Länder. Rang 3, also weltweit. Da spielen jetzt nicht nur interne Faktoren mit rein, wie die Kriminalität, sondern auch externe, also zum Beispiel, wie viele Angriffskriege man führt. Da ist Österreich jetzt eher nicht vertreten. Aber trotzdem, Rang 3 im Global Peace Index. Polizeilich erfasste Anzeigen sind auf dem niedrigsten Stand in Österreich seit 10 Jahren. Prozentual am meisten zurückgegangen sind die Anzeigen übrigens gegen Asylbewerber. Auch die Aufklärungsrate steigt. Aber in Zukunft gibt es also Sicherheit und Ordnung. Das ist, und ich zitiere jetzt mal Sebastian Kurz Vorgänger als Bundeskanzler, populistischer Vollholler. Blödsinn also. Bullshit. Dieser Vollholler ist übrigens das Wort des Jahres 2017 geworden in Österreich. Und wenn es nach mir geht, kann es auch 2018 den Preis abräumen. Wenn ihr euch fragt, warum, dann beantworte ich das mit einem kurzen Blick auf die aktuellen Gesetzesvorhaben der Regierung. Ganz groß angekündigt, die Zusammenlegung der Sozialversicherungen. Ich will da nicht so ins Detail gehen, das machen wir später in der nächsten Ausgabe dann. Aber Österreich hat zu viele Sozialversicherungsträger, 21 für ein 8 Millionen Einwohnerland. Braucht man das nicht, kann man schon mal reformieren. Aber die Regierung verspricht, die sogenannte Funktionärsmilliarde einzusparen. Sie sagt nicht, bis wann genau, sie sagt auch nicht, wie genau und wie viel genau eigentlich auch nicht. Der Rechnungshof aber, also die Finanzprüfer quasi des Staates, die Unabhängigen, sagen, die Berechnungsgrundlage der Regierung ist, Zitat, weder transparent noch nachvollziehbar. Und der Verfassungsdienst des Justizministeriums sagt im Übrigen, das ganze Reformpaket ist verfassungswidrig. Wird aber trotzdem gemacht. Ein zweites Gesetzvorhaben, das Kopftuchverbot für Mädchen in Kindergärten. Ihr wisst vielleicht, dass schon jetzt in Österreich das sogenannte Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz gilt. Also niemand darf sich sein Gesicht verhüllen, auch nicht mit Schal oder so oder mit, was weiß ich, Hand vor den Mund halten, wenn ein Polizist entgegenkommt oder so. Das nur, damit die paar hundert Frauen in Österreich, die das betrifft, keine Burka tragen dürfen. Und jetzt soll das Kopftuchverbot kommen für Mädchen in Kindergärten. Und da gibt's ein Problem. Kein Mensch weiß, wie viele Mädchen zwischen 2 und 6 Jahren überhaupt Kopftücher tragen. Und selbst die katholische Bischofskonferenz hat in ihrer Stellungnahme zu diesem Gesetzvorhaben gesagt, Leute, eigentlich brauchen wir gesetzliche Regelungen ja nur dann, wenn ein Regelungsbedarf besteht. Und das sollte eigentlich auch einer Regierung einleuchten, die sich ansonsten rühmt damit, überflüssige Gesetze bereinigen zu wollen, alles verschlanken zu wollen. In dem Fall braucht es aber offensichtlich ganz, ganz dringend eine Regelung. Gehen wir weiter von Kindergarten in die Schule. Noten und Sitzenbleiben werden wieder eingeführt ab der 2. Klasse. Das kann man jetzt richtig finden. Man müsste halt den Leuten, den Eltern nur erklären, auf welche Studien und Erkenntnisse und Experten man sich da bezieht, die sagen, das ist sinnvoll. Ein Zitat dazu vom Bildungsminister Heinz Fassmann. Das ist eine politische Entscheidung und nicht hinter jeder politischen Entscheidung gibt es auch eine wissenschaftliche Fundierung. Also eine rein ideologische Entscheidung. Wir bleiben bei den Kindern. Das Kindergeld, was man hier in Österreich Familienbeihilfe nennt, wird indexiert. Soll heißen, die Kinder, die im Ausland leben, also zum Beispiel von Pflegekräften, die hier helfen, das System in der Pflege aufrechtzuerhalten, die meistens aus der Slowakei, Rumänien, Polen und so weiter kommen, deren Kinder sollen weniger Kindergeld bekommen, weil der Lebensstandard in diesen Ländern auch geringer ist. Das verstößt gegen EU-Recht und Brüssel hat das immer wieder klar gemacht, wird aber trotzdem gemacht. Wahrscheinlich wird das also vor Gericht durchgefochten und das ist natürlich für so eine rechtspopulistische Regierung eigentlich eine Win-Win-Situation. Entweder du kriegst dein Gesetz und kannst deinen Wählern sagen, schau, wir benachteiligen die Ausländer und stellen die Inländer besser. Oder sie können sagen, schaut her, Brüssel lässt nicht zu, dass wir unsere nationale souveräne Entscheidung treffen. Wie gesagt, das nur ein kurzer Überblick. In der nächsten Ausgabe werde ich das ausführlicher analysieren. Für heute lassen wir es mal bei der Feststellung. Das sind populistische Vollholler. So, und wer hat's erfunden? Jörg Haider.
6 Uhr, die Nachrichten mit Markus Langer. Der Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider ist tödlich verunglückt. Der langjährige FPÖ-Politiker und BZÖ-Gründer kam in der Nacht bei einem Verkehrsunfall südlich von Klagenfurt ums Leben.
Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch an diese Meldung erinnert. Für mich war er an seinem Todestag, also am 11. Oktober 2008, halt irgendwie dieser Nazi da aus Österreich, aus Kärnten, dieses braune Land da unten irgendwo. Seit ich in Österreich lebe, ist er mir dann immer wieder begegnet. Na klar, nicht nur, weil ich in Kärnten jetzt öfter bin, weil ich da Verwandtschaft habe, sondern man kommt einfach hier nicht um ihn herum. Und gerade zum Todestag jetzt, zum 10., waren alle Zeitungen wieder voll mit den Geschichten und es gab Dokumentationen im Fernsehen, im Radio. Und ich habe mich dann gefragt, was hat den Mann denn so erfolgreich gemacht? Was war sein Anteil daran, dass die FPÖ unter seiner Ägide so erfolgreich wurde? Und deswegen habe ich mich umgeschaut für ntv.de im Bärental. Da hat er gewohnt und da ist auch sein Grab. Und in der Nähe dann auch die Unfallstelle, also die Stelle, an der er mit dem im Auto zu Tode gekommen ist. Und dazu würde ich euch liebend gern sehr viele Audiomitschnitte mitspielen, aber ich bin wirklich nicht dazu gekommen, das Mikro auszupacken. So schnell sind da die Leute auf mich eingestürmt und haben mir ihre Geschichten von ihrem Jörg erzählt und ich musste das ganz schnell mitschreiben in mein Notizbuch, damit ich dann genug Material habe für meine Reportage für ntv.de, die ich auch nochmal verlinke in den Liner Notes. Zum Glück habe ich aber noch ein paar Aussagen auf Band und zwar vom grünen Politiker Rolf Hollup. Das ist ein Kärntner Politiker, der jahrelang auf der Oppositionsbank gegenüber Haider saß. Kleiner Not-so-Fun-Fact, er hat dann später das Kennzeichen von Haiders Dienstauto geerbt, mit dem Haider zu Tode gekommen ist. Ja, mit der Hilfe von Rolf Hollup möchte ich also das Phänomen so ein bisschen ergründen und zwar fange ich an vom Ende her, also mit seinem Tod.
Ja, heute geht in Kärnten die Sonne nicht auf. Oder die Uhren sind stehen geblieben heute Nacht. So empfindet man diesen tragischen Unfall.
Ja, das war Haiders enger Wegbegleiter und Nachfolger dann als Landeshauptmann, also als Ministerpräsident von Kärnten, Gerhard Dörfler. Der Tag, an dem die Sonne nicht aufgegangen ist, klingt natürlich wahnsinnig pathetisch. Man kann sich die Trauerfeier für Jörg Haider noch auf YouTube anschauen, 4 Stunden live, hat der ORF Kärnten damals übertragen. Zwischen 25.000 und 30.000 Menschen waren damals da. Das hatte den Charakter einer Heiligsprechung, hat der Standard damals geschrieben, die Österreichische Zeitung. Und die Live-Übertragung im ORF Kärnten endet tatsächlich mit einem Jörg Haider, der im Trachtenjanker singt. Als Jörg Haider gestorben ist, war er 58 Jahre alt, Landeshauptmann, also Ministerpräsident in Kärnten, hatte 42% geholt bei der Landtagswahl 2004. Über seinen politischen Zenit war er eigentlich hinweg. Aber für seine Fans in Kärnten war er mehr als nur ein Ministerpräsident. Man hat ihm nachgesagt, dass er jedem Kärntner mindestens einmal die Hand geschüttelt hat, und das ist ganz bestimmt keine Übertreibung. Ich war, wie gesagt, an der Unfallstelle in Lambichel, so heißt der Ort, kurz hinter Klagenfurt. Und sofort haben mich Leute umringt, die mir erzählt haben, wem der Jörg nicht alles geholfen hat. Und jeder kannte eine Geschichte von Freunden oder Verwandten, die was bekommen haben mal von ihm, egal ob es eine Runde Bier war oder eine Uhr oder Geld. An der Unfallstelle standen also am 10. Jahrestag seines Todes hunderte Kerzen. Darauf klebte so ein Bild von ihm im Sessel und darüber der Schriftzug in so altdeutscher Schrift: Landesfürst Dr. Jörg Haider. Und darunter stand: Wahrheit für Jörgi. Und das impliziert tatsächlich, dass es da noch eine andere Wahrheit hinter diesem Unfall gibt. Also es kursieren viele Verschwörungstheorien, laut denen Haider ermordet wurde vom Mossad, von der CIA, wer auch immer euch da einfallen könnte. Tatsächlich gibt es ein paar offene Fragen zu dem Unfall. Er war als rasanter Fahrer bekannt. Er soll 140 drauf gehabt haben. Ich bin die Kurve da selbst gefahren. Wenn man nicht so ganz Kontrolle über sein Auto hat, kann man bei dem Tempo, glaube ich, da schon mal rausfliegen aus der Kurve. Als was er nicht bekannt war, als Trinker. Und trotzdem hatte er 1,8 Promille. Das Problem ist jetzt, man weiß nicht so ganz hundertprozentig, was er in den letzten Lebensstunden ganz genau gemacht hat. Wahrscheinlich war er in einer schwulen Bar im Stadtkrämer in Klagenfurt, und Zeugen berichten, dass er eine Flasche Wodka geordert hat. Das würde die 1,8 Promille erklären. An der Stelle übrigens eine kleine Seitennotiz. Haider war wohl schwul oder bisexuell, das tut aber nicht so viel zur Sache. Tatsächlich gibt es viele Artikel, auch die werde ich mal verlinken, die sich beschäftigen mit seiner Sexualität und ob man ihn hätte outen müssen und so weiter. Ich glaube tatsächlich, dass es keine Rolle spielt, deswegen, weil er zwar viel über Minderheiten gehetzt hat, aber Homosexuelle waren tatsächlich nicht dabei. Ich verstehe aber auch, dass man anderer Meinung sein kann und sagen kann, wenn man gegen Minderheiten hetzt und selber homosexuell ist, das geht nicht. Muss sich jeder seine eigene Meinung zu bilden. Zurück zu dem Unfall, also 140 und 1,8 Promille, schlechte Kombination. Trotzdem glauben einige Leute nicht an einen quasi natürlichen Unfallhergang, weil irgendwelche Details mit den Bremsspuren nicht hinhauen, weil das Wrack angeblich verändert wurde, weil Blut fehlt, weil die Obduktionsergebnisse komisch sind. Der Punkt ist, die Ermittlungen sind abgeschlossen worden, ohne Hinweis auf Fremdverschulden. Kein ernstzunehmender Politiker, auch in der FPÖ, würde heute noch behaupten, dass jemand anderes da seine Finger im Spiel gehabt hätte. Auch nicht im Off, also so unter der Hand. Wir gehen also mal ruhig von einem Unfalltod aus. Und nach diesem Tod trauerten also wirklich Zehntausende um ihn. Was war das also für ein Mann, um den so viele getrauert haben in Kärnten? Das habe ich also Rolf Hollup gefragt, früher Grünen-Politiker in Kärnten, und hatte übrigens sofort gute Laune, als ich ihn angerufen habe, und zwar wegen seiner Begrüßung.
Gott zum Gruß.
Ja, und ich habe ihn dann gefragt, was so seine Erinnerung an den Tod war und an die Tage danach, und da hat er mir nichts über die Trauer erzählt, sondern über etwas ganz anderes.
Ich kann mich erinnern, wie der Haider gestorben war, hat man mehr als 50% der internationalen Journalisten aus Kärnten abgezogen. Er war immer für eine Schlagzeile gut. Und er konnte einfach die Grenzen auch des guten Geschmacks so überschreiten, immer wieder ein Stück, das alle aufgeschrien haben, die das ernst genommen haben.
Ein Mann also, der immer für Schlagzeilen gut war und das Spiel mit den Medien beherrschte, das war wirklich ein wichtiger Faktor für seinen Erfolg. Wir kennen das heute natürlich auch von der AfD, gerade dieses Austesten der Grenzen des guten Geschmacks. Da muss man, glaube ich, nur Alexander Gauland nennen und Boateng als Nachbar, Fliegenschiss und so weiter. Haiders Lieblingsfeindbilder waren Ausländer im Allgemeinen und ganz konkret die Kärntner Slowenen, eine kleine Minderheit, eine slowenischsprachige in Kärnten. Und die ist er ganz besonders brutal angegangen, rhetorisch.
Es war, glaube ich, im 8. Jahr, wo er in allen Zeitungen in Kärnten Einschaltungen gemacht hat mit Kärnten wird einsprachig und Kärnten wird tschetschenenfrei. Da müssen Sie sich überlegen, wenn man Tschetschenen mit Juden ersetzt, was das bedeutet, wenn das in allen Zeitungen ist und niemandem fällt das auf. Ich habe ihn dann angezeigt wegen Volksverhetzung, aber damals war die Justiz auch noch nicht so weit.
Interessanterweise war Haider gar kein Kärntner, sondern eigentlich gebürtiger Oberösterreicher. Am 26. Januar 1950 wurde er in Geusern geboren, das ist so eine Stunde von Salzburg entfernt, und hat dort sein Abitur auch abgelegt, die Matura also, wie es hier heißt, 1968 war das. Und er war damals schon Mitglied in einer deutschnationalen Burschenschaft, also eine Pernele, eine Schülerverbindung. Und da ist er erstmals aufgefallen, schon als 16-Jähriger, als er bei einem Redewettbewerb, einen Vortrag gehalten hat zur Frage, sind wir Österreicher Deutsche? Es ist immer so ein bisschen die Diskussion, war er überhaupt wirklich rechts oder hat er das nur benutzt, weil es ihm genützt hat? Ein Wegbegleiter, mit dem ich gesprochen habe, der mit ihm auch zur Schule ging, das ist so ein Wiener FPÖ-Politiker, mit dem ich öfter mal spreche, der hat mir klargemacht, nee, der war schon stramm rechts und er hat es nur zu Beginn seiner Karriere nicht unbedingt betont. Als es dann nützlich wurde, hat er es rausgeholt. Und dazu kommen wir später. Er hat es auch wieder abgelegt. Also ich würde es mal so ausdrücken, Haiders ideologische Haltung war so eine Art Wechselkleidung. Also er hat es je nach Bedarf angezogen, aber gepasst hat es auf jeden Fall immer. Ja, nach seinem Abitur hat Haider in Wien studiert, JUS, wie es hier heißt, also Rechtswissenschaften. Er hat auch seinen Doktor gemacht und war in der Zeit Vorsitzender des Ring Freiheitlicher Studierender. Das ist die studentische Vorfeldorganisation der FPÖ. Das war so sein erstes politisches Amt. Und 1976 ist er dann als Parteisekretär nach Kärnten gegangen. Ein kurzes Wort zu Kärnten noch. Kärnten gehört zu den kleineren Bundesländern mit so 550.000 Einwohnern, liegt im Süden, also grenzt an Slowenien und Italien. Und ja, weit weg von Wien fühlt er sich immer so ein bisschen belächelt und vergessen von der Hauptstadt. Und prägend für die politische Landschaft war auch der ständige Konflikt mit der slowenischsprachigen Minderheit. Es war also letztlich so ein wirklich gutes Schlachtfeld für einen wie Haider. Wirklich auf der Bildfläche erschienen ist Haider bundesweit erst, als er die FPÖ 1986 übernommen hat. Damals muss man sich die FPÖ als eher liberal geprägte Kleinpartei vorstellen. Sie landete 1983 bei den Wahlen bei ganz knapp 5% und regierte tatsächlich im Bund mit in einer Koalition mit der SPÖ. Das war also eine eher sozial-liberale Koalition. Und Haider kam dann aber als Putschist an die Macht. Er stürzte tatsächlich auf einem Parteitag in Innsbruck mit Hilfe des deutschnationalen Lagers in der Partei den Vizekanzler Norbert Steger. Dieser FPÖ-Mann, mit dem ich öfter rede, von dem ich vorhin erzählt habe, der hat mir auch gesagt, dass er damals 1986 darüber nachdachte, die Partei zu verlassen, weil sie ihm letztlich nicht rechts genug war. Und er hat vorher aber mit dem Haider gesprochen und er hat gesagt, nee, bleib mal in der Partei. Du wirst sehen, wir kriegen das schon hin. Also übernahm er 1986 mit Hilfe der rechten Kräfte also die Partei und zog von da an von Sieg zu Sieg bei den Wahlen. Also 1986 dann fast verdoppelt auf 9,7%. 1990 waren es schon 16,6%. 1994 weiter gestiegen auf 22,5%. Und dann der endgültige Durchbruch 1999. Da waren es plötzlich fast 27% der Stimmen, die die FPÖ gewinnen könnte. Und daraufhin hat sie auch im Bund regiert mit der ÖVP unter dem Kanzler Schüssel. Haider selbst konzentrierte sich eigentlich eher auf Kärnten. Er war zwar präsent im Bund und als Zugkraft sozusagen immer dabei, aber er konzentrierte sich eben auf sein Bundesland. Er war Landeshauptmann von 1989 bis 1991 und dann auch nochmal von 1999 bis zu seinem Tod dann letztlich 2008. Ja, und wie hat er das geschafft, die FPÖ so erfolgreich zu machen und selber in Kärnten so erfolgreich zu sein? Was Rolf Hollup schon gesagt hat, ist eben diese permanente Grenzüberschreitung, das Hetzen gegen Minderheiten, das Spiel mit Medien, auch so ein bisschen die Imagearbeit. Das war damals auch was Neues, dass sich einer so jugendlich präsentierte. Er ist Bungee-Jumpen gegangen, zum Beispiel begleitet von Kameras. Er posierte mit nacktem Oberkörper am Wörthersee beim Baden. Das war damals was ganz, ganz Neues. Was für Rechtspopulisten charakteristisch ist, ist dieses bewusste Spiel mit Lügen und Halbwahrheiten. Ich habe mit der Politikwissenschaftlerin Katrin Steiner-Hämmerle gesprochen für ntv.de. Leider wollte sie nicht für den Podcast mit mir sprechen. Da war sie ein bisschen schüchtern und zögerlich, leider. Jedenfalls hat sie mir das beschrieben als Dreisprung. Haider hat immer drei Lügen präsentiert, und zwar zuerst zwei. Und dann war eine dritte so ungeheuerlich, dass die ersten beiden so ein bisschen ja durchgerutscht sind quasi. Und dann ist irgendwas von diesen ersten beiden Lügen auf jeden Fall hängen geblieben. Und bis heute zum Beispiel fällt den Österreichern zum Thema EU die Schildlaus ein. Und zwar hat Haider mit der Schildlaus vor der Volksabstimmung zum EU-Beitritt 1994 Stimmung gemacht.
Er kriegt da qualitativ was Schlechteres und weiß nicht immer, was er bekommen kann. Ich habe mir da etwas mitgenommen. Das ist eine Joghurtproduktion, eine Joghurtmilch aus spanischer Produktion. Da sind Erdbeeren drauf, da sind aber keine Erdbeeren drinnen. Der Inhalt ist nicht Erdbeeren, sondern der Inhalt sind halt Schildläuse, die also den Erdbeergeschmack bewirken.
Klingt ganz schön eklig. Joghurt aus Schildlaus stimmt halt nur nicht. Aus diesen Läusen wurde tatsächlich ein Farbstoff gewonnen. Cochenil heißt er. Den findet man zum Beispiel auch in Campari. Und mit dem Geschmack hatte das, anders als Haider behauptet hat, gar nichts zu tun. Aber es gibt immerhin sozusagen einen wahren Kern in der Lüge. Apropos EU. Interessanterweise ist heute die FPÖ quasi die EU-kritische Kraft in Österreich. Vor Haider war das noch anders. Da waren sie proeuropäisch. Erst er hat die Partei tatsächlich ins Lager der EU-Gegner geführt. Weil er, und das ist ganz wichtig für seine politische Karriere, eine Marktlücke gewittert hat. Und um zu verstehen, wie genau er das gemacht hat und wo er die gefunden hat, muss man sich erstmal klar machen, wie es überhaupt zuging in Österreich in den Jahren, als er groß wurde, also vor allen Dingen in den 80er Jahren. Und das ist eine Geschichte, die man leider zu selten hört, gerade in Deutschland, wenn es um den Aufstieg und den Erfolg der FPÖ geht. Also seit dem Zweiten Weltkrieg ist dieses Land aufgeteilt gewesen zwischen Schwarz und Rot, also zwischen ÖVP, den quasi Christdemokraten, Christsozialen auf der einen Seite, den Konservativen, und der SPÖ, also den Sozialdemokraten, auf der anderen Seite. Und nicht nur aufgeteilt politisch gesehen, sondern Autofahrerclubs zum Beispiel. Also der ÖMTC ist eher ÖVP-dominiert, der SPÖ-Teil der Republik geht quasi zum ARBÖ. Dann auch die Wandervereine zum Beispiel. Also da gibt es die Naturfreunde, die sind eher SPÖ-dominiert. Und dann gibt es den Alpenverein, das ist eher der ÖVP-Wanderverein. Sogar die Fußballvereine. Da muss ich euch eine Geschichte erzählen. Ich war in Salzburg und habe einen ehemaligen Priester porträtiert. Die Geschichte verlinke ich auch in den Liner Notes. Aber wichtig hier, der hat mir erzählt, dass er als junger Mann in der Kirche den Auftrag bekommen hat, einen Fußballclub zu gründen. Und ich habe dann irgendwie gefragt, hä, warum, was war sozusagen der Sinn des Ganzen? Und da meinte er, ja, unser Dorf hatte einen SPÖ-Bürgermeister bekommen und der hat als erstes gleich mal einen Fußballverein gegründet und das wollten die Schwarzen sozusagen nicht auf sich sitzen lassen und dann haben sie über die Kirche auch gleich noch einen Fußballverein gegründet, weil das ging nicht, dass nur die SPÖ, nur die Roten ihren Fußballverein hatten in diesem kleinen Dorf. Und so war es einfach aufgeteilt, alles in Konkurrenz. Parteibücher haben eine riesige Rolle gespielt, wenn man Jobs finden wollte, wenn man Wohnungen finden wollte. Und das nicht unbedingt, weil die Leute das wollten oder weil sie Parteibücher so, oder Parteien so super fanden, sondern weil man es einfach machen musste, um Beziehungen zu haben. Und Jörg Haider hat das kritisiert und zwar als erster so richtig über die Medien und hat die FPÖ als dritte Kraft sozusagen etabliert in diesem Land, als letztlich Alternative für Österreich, wenn man das so nennen wollte. Er hat also als Elitenkritiker, wenn man so will, an Aufmerksamkeit und Wählern gewonnen. Erst ab den 90er Jahren hat er so richtig diese Ausländerkarte gespielt, die aber zur Erinnerung immer im Deck war, aber sozusagen erst gezogen hat er sie, als dann gerade in den Jugoslawienkriegen Anfang der 90er hunderttausende Menschen vom Balkan nach Österreich kamen als Flüchtlinge. Und wie er das rhetorisch so verpackt hat, hört ihr in folgendem Einspieler von Jörg Haider.
Und weil man Angst hat, seine Mehrheiten von Wien bis Vorarlberg zu verlieren, beginnt man ein neues Volk aufzubauen. Und ich sage euch, bevor man das Volk auswechseln, sollten wir beginnen, die Politiker in diesem Land auszuwechseln.
Ja, dieser Bevölkerungsaustausch ist ja heute noch ein beliebtes Sujet bei den Rechten. 1992 hat Jörg Haider all seine Forderungen und Vorstellungen über die Ausländerpolitik in einem Volksbegehren zusammengefasst. Und das hieß, Achtung, Österreich zuerst. 12 Forderungen hat er da aufgestellt. Und der grüne Rolf Hollup erinnert sich daran, was damals los war, als dieses Volksbegehren gestartet wurde.
Das war schon etwas Neues. Vielleicht können Sie sich erinnern an die Lichtermeere, die es gegeben hat, wo die sogenannten, unter Anführungszeichen, Gutmenschen auf die Straße gegangen sind und empört waren. Weil man einfach so moralische Grenzen überschritten hat, wo jetzt in Europa eigentlich das Hundertfache passiert und sich keiner mehr aufregt.
Dieses Lichtermeer, was Rolf Hollup angesprochen hat, das war eine Demonstration, beziehungsweise eigentlich mehrere Demonstrationen in ganz Österreich im Januar 1993 gegen dieses Volksbegehren. Allein in Wien waren damals wohl 300.000 Menschen auf den Straßen. Unter den Gegnern dieses Volksbegehrens war auch die ÖVP, also die Partei von Sebastian Kurz, die heute mit der FPÖ koaliert. Und ja, Rolf Hollup hat eigentlich recht, heute regt sich keiner mehr auf. Diese 12 Punkte sind nämlich entweder direkt oder indirekt schon umgesetzt oder einfach politischer Mainstream geworden. Um nur ein paar Punkte anzusprechen, die so oder so ähnlich umgesetzt wurden, fangen wir mal an mit der Forderung nach einer Verfassungsbestimmung, dass Österreich kein Einwanderungsland ist. Das steht nicht in der Verfassung, aber der Innenminister Herbert Kickl von der FPÖ hat gerade mit genau diesen Worten, also Österreich ist kein Einwanderungsland, begründet, dass Österreich eben diesen UN-Migrationspakt, diesen umstrittenen, nicht unterzeichnet oder dem nicht beitritt. Dann hat Haider eine aufstockende Exekutive im Kampf gegen Ausländerkriminalität gefordert, also mehr Polizisten. Das ist eine der Sachen, die die neue Regierung umgesetzt hat, also mehr Polizisten und unter anderem begründet eben mit dem Gefühl von Unsicherheit wegen angeblichen Ansteigen von Ausländerkriminalität. Dann wollte Haider zum Beispiel einen ständigen Grenzschutz schaffen, statt dass das Bundesheer die Grenze bewacht. Wieder der FPÖ-Innenminister Herbert Kickl hat gerade eine spezielle Grenzschutzeinheit aufgestellt der Polizei. Puma nennt die sich übrigens. Ja, und in den Schulen wollte Haider, dass Kinder, die nicht ausreichend Deutsch sprechen, gesondert unterrichtet werden in eigenen Klassen. Das ist jetzt tatsächlich so ähnlich umgesetzt. Und zwar sollen Kinder, die nicht gut genug Deutsch sprechen, Unterricht abseits von ihrer eigentlichen Klasse bekommen. Das sind also nur kurz einige Beispiele, wie Haider langfristig gesehen Erfolg hatte. Kurzfristig nicht. Also dieses Volksbegehren unterschrieben 416.000 Leute. Das waren weit weniger als 10% der Wahlberechtigten. Und deswegen schrieben die Zeitung damals auch von einer Niederlage für Haider. War es auf den ersten Blick auch. Aber auf den zweiten Blick ein Erfolg, weil innerparteilich hat er seine Macht gestärkt. Die letzten verbliebenen Liberalen haben nämlich gesagt, wir haben endgültig in dieser Partei nichts mehr verloren, sind gegangen. Und langfristig gesehen hat er den Grundstein gesetzt für spätere Erfolge. Und bei diesen Erfolgen haben ihm auch Skandale nicht geschadet. Zwei Fälle gibt es da, die herausstechen. Also eine hatte wirklich Konsequenzen, nämlich, dass er als Ministerpräsident von Kärnten zurücktreten musste 1991. Da ist er nämlich gefallen über eine Aussage im Landtag, wo er, Zitat, die ordentliche Beschäftigungspolitik im Dritten Reich, Zitat Ende, gelobt hat. Danach war er dann nicht mehr haltbar, dann musste er gehen, aber wurde er 8 Jahre später dann wieder Ministerpräsidenten Kärnten. In der Zwischenzeit striff er wirklich sehr hart an ehemaligen Nazis oder noch Nazis, jedenfalls SS-Veteranen an. Und zwar bei einem Kameradschaftstreffen dieser Veteranen der Waffen-SS hat er folgende Worte gesprochen.
Dass es in dieser Welt einfach noch anständige Menschen gibt, die einen Charakter haben, die auch bei größten Gegenwind zu ihrer Überzeugung stellen und ihre Überzeugung bis heute treu geblieben sind. Und das ist eine Basis, meine lieben Freunde, die auch an uns Junge weitergegeben wird.
Ja, tatsächlich habe ich mit Leuten gesprochen an der Unfallstelle in Lambichel, die mir weismachen wollten, der Jörg, der sei doch überhaupt nicht rechts gewesen und war ganz bestimmt kein Nazi. Man muss schon blind und taub sein, um diesen Eindruck zu bekommen. Aber tatsächlich, wie sehr er sozusagen das betont hat, dieses Rechtssein oder diese Nähe zu Nazis, Neonazis, das kam schon darauf an, wo man ihn erlebt hat und in welchen Situationen man ihn erlebt hat. Rolf Hollup hat das so ausgedrückt.
Naja, er konnte auch sehr modern sein, weil ihr Kleider war ja Kamille und er hat dann mehrere Anzüge im Auto gehabt und wenn man ihm nachgeeilt ist von Veranstaltung zu Veranstaltung, war er immer ein anderer. Immer anders angezogen, immer auf die Menschen eingestellt, die er gerade trifft, von doppelten Doktoren bis zu normalen Landarbeitern. Und ich habe das Gefühl gehabt, er wollte immer von allen geliebt werden.
Ein Chamäleon also. Das hat man, glaube ich, gerade etwas schlecht verstanden, was Rolf Hollup gesagt hat. Jedenfalls kennt jeder in Kärnten und wirklich jeder eine Geschichte, wo der Jörg mal einem einen Hunderter zugesteckt hat oder irgendwas geschenkt hat. Sogar meine Nachbarin, die aus Kärnten stammt, hat mir dann gleich sowas erzählt. Und Rolf Hollup vergleicht das so ein bisschen mit einer Monarchie. Auf jeden Fall war es eine eher prämoderne Art der Herrschaft.
Wir sind ja in einer Monarchie teilweise sozialisiert worden. Vor einigen Jahren, dass er der König war, hat er jeden, den er das Du-Wort angeboten hat, eigentlich begnadigt. Ja? Man kann ja als Herrscher jemanden hinrichten oder begnadigen. Und in dem Fall hat er viele begnadigt, ihnen 100 Euro gegeben und sind sich natürlich gefreut. Wo das Geld schlussendlich her war, ob es das Steuergeld war oder nicht unbedingt Steuergeld auf der anderen Seite der Macht. Ja, ich halte so gewesen. Er hatte ein Pouvoir von der Partei an Geld und er hat immer alles mitgehabt. Das hat man wohl gesehen und das erzählen auch viele Leute, dass man immer gesehen hat, dass er dem Chor da was zusteckt. Und ein Chor hat viele Stimmen, nicht nur zum Singen, sondern auch zum Wählen.
Zumindest in Kärnten also agierte Haider wie so ein Volkstribun, wie es ihn eigentlich in Westeuropa gar nicht mehr gibt, so als Politiker-Typus. Und weil er halt immer noch Fans hat dort in Kärnten, habe ich die unglaublichsten Geschichten gehört. Vor allem, als ich nachgefragt habe, warum er denn eigentlich umgebracht werden sollte. Also was sozusagen, wenn es Mord gewesen sein soll und kein Unfall, warum denn? Also wer sollte Interesse dran gehabt haben, ihn umzubringen? Und da kriegt man dann so Antworten, ja, er wusste halt viel über das Bankenwesen und über das Geldsystem und so weiter. Und ich hatte ungelogen Kopfschmerzen von diesen Geschichten. Und auf der Rückfahrt habe ich mir überlegt, was so die Logik dahinter ist. Und die ist ja, ein einziger Mensch, Jörg Haider also, soll solches Herrschaftswissen, solch gefährliches Wissen gehabt haben über das Geldsystem oder die Banken, was weiß ich, dass man ihn und auch nur ihn ermorden musste, statt irgendwie alle Involvierten in so Bankgeschäft oder so. Ich meine, da wissen ja immer Beamte, Berater und so weiter Bescheid. Also eigentlich hätte es ein Blutbad geben müssen in Kärnten. Aber nein, sie haben dann also nur den Haider umgebracht. Ja, also wenn man dieser Logik folgt, dann glaubt man halt so an die Allwissenheit und den Genius eines einzigen Menschen. Letztlich also, ja, ein Führerglaube, wie soll man das anders ausdrücken? Die Menschen, die mir sowas erzählt haben, die glauben auch, dass alles super gelaufen wäre in Kärnten, wenn der Jörg halt weitergelebt hätte. Das Gegenteil lässt sich schwer beweisen. Klar ist, gut gelaufen ist es nicht. Kärnten wurde in den Jahren nach Haiders Tod zum Griechenland Österreichs und stand vor 2 Jahren kurz vor der Pleite, musste vom Bund gerettet werden mit Hilfszahlungen. Und das hat auch mit Jörg Haider zu tun, sehr viel sogar, mit seinen Geschäften, die er da gemacht hat. 2007 hat er die Landesbank Hypo Alpe Adria verkauft, mit deren Hilfe hat er vorher teure Projekte finanziert. Verkauft hat er die an die Bayerische Landesbank und damals hat er gesagt, Kärnten wird reich. Das ist nicht passiert, im Gegenteil. Die Hypo hatte mit Haiders Zustimmung massiv expandiert. Das Land hatte am Höhepunkt dieses Wahns Haftungen in Höhe von so 24 Milliarden Euro übernommen. Nur mal so als Relation, das Gesamtbudget des Landes betrug keine 2 Milliarden Euro. Und in der Finanzkrise, also ihr hört, 2007 hat er verkauft, 2008 dann Finanzkrise. In dieser Finanzkrise wurde dann klar, die Hypo sitzt auf einer Menge faulen Krediten, hat zu wenig Eigenkapital. Und dann wurde sie notverstaatlicht 2009. Das ganze Desaster hat bis heute so 7,7 Milliarden Euro gekostet. Der Bund hat davon 6,5 Milliarden übernommen, Kärnten 1,2 Milliarden. Das ist für Österreich eine Wahnsinnssumme. Außerdem sind noch etliche Gerichtsverfahren anhängig wegen Spekulationen, Schmiergeldskandale. Wenn Haider noch leben würde, dann ist es nicht besonders unwahrscheinlich, dass auch er mal hätte vor Gericht erscheinen müssen, zumindest als Zeuge, wenn nicht sogar eher als Angeklagter. Seine Erben sind übrigens gerade angeklagt. Das Land Kärnten fordert von der Witwe Claudia Haider und von den Töchtern die Zahlung von 600.000 Euro wegen eines überhöhten Honorars, das geflossen ist an einen Steuerberater für Beraterdienste beim Verkauf der Hypo an die Bayern Landesbank. Ja, das Geld aus diesem Verkauf der Hypo Landesbank hat er in einem sogenannten Zukunftsfonds angelegt. Und das ist dann irgendwie so rausgeronnen. In Kärnten gab es Dinge wie einen Heizkostenzuschuss in kalten Wintern von 100 Euro. Und Haider hat das dann höchstpersönlich überreicht, auch in Bar, da sind die Leute Schlange gestanden, um sich das Geld abzuholen. Er hat von Bauämtern Diesel ausgeben lassen für 69 Cent den Liter. Er hat Jugendlichen zum 18. Geburtstag den Jugendtausender spendiert. Das kann man jetzt Sozialpolitik nennen, aber das ist halt eine nach Gutsherrenart. Kärnten ist auch das Land der Investitionsruinen geworden und keine davon ist größer als das Stadion am Wörthersee. Das wurde zu EM 2008 ausgebaut. Das sollte 60 Millionen kosten, hat dann 90 Millionen gekostet. Das kann tatsächlich vorkommen, aber es ist halt nie voll. Das letzte Mal, als ich da war, war es schon voll, ausnahmsweise. Da hat auch Österreich gegen Deutschland gespielt, kurz vor der WM. Da waren 30.000 Zuschauer da. Aber normalerweise spielt da der Zweitligist Austria Klagenfurt Fußball und zwar vor 500 Zuschauern. Die Seebühne Klagenfurt, noch so ein Finanzdesaster, wurde 2015 einfach abgerissen. Totalschaden quasi. Und warum der Jörg Haider unbedingt so viel investieren musste, hat Rolf Hollup so begründet.
Ja, ich denke mal, dass er keine Grenzen gekannt hat, in vielerlei Hinsicht. Und er hat mir irgendwann mal in einer Landtagssitzung hinübergeschleudert, zu Tod gefürchtet, ist auch gestorben. Also irgendwie muss er sich selber beweisen, dass er keine Angst hat. Und in gewissen Gemütszuständen, wenn der Hormonpegel passt, dann kann man alles. Dann fragt man, was kostet die Welt? Und wir wissen es jetzt halt, was sie gekostet hat. Weil wir müssen es zurückzahlen.
Es gibt übrigens noch eine andere mögliche Begründung dafür, warum so viel investiert wurde, nämlich wo viel Geld ausgegeben wird, kann auch viel Geld beiseite geschafft werden. Also Korruption. Dazu gibt es, wie gesagt, noch einige Gerichtsverfahren, die anhängig sind. Ja, den Scherbenhaufen Kärnten regiert mittlerweile die SPÖ, während die FPÖ im Bund mittlerweile in die Regierung aufgestiegen ist, wie auch nach 1999. Und 10 Jahre nach dem Tod von Haider nähert sich auch die Partei ihrem Idol wieder an, der jetzige Chef Heinz-Christian Strache hat nämlich die Jörg-Haider-Medaille bekommen zum 10. Todestag, was mehr als interessant ist, weil Strache und Haider waren zuletzt erbitterte Rivalen und Haider sowas wie der Judas der FPÖ. 2000 nämlich hat die ÖVP, also eine Regierung mit Haiders FPÖ, gebildet, aber Haider blieb in Kärnten und spielte von da aus so eine Art Schattenvizekanzler. Das ging nicht besonders gut, es gab immer wieder Streit und 2002 auf dem Parteitag in Knittelfeld hat es die Partei dann quasi zerfetzt. Interessanterweise entfernte sich Haider damals auch von den Deutschnationalen, also den Burschenschaftlern, die heute ja das Funktionärskelett der Partei bilden. Haider selbst konzentrierte sich eher auf seine berühmte Buberl-Partie, junge, meistens Männer, die mit ihm vorwärts kommen wollten. Der berühmteste davon ist Stefan Petzner und der gondelt ja noch heute durch auch deutsche Talkshows und erklärt, wie es nun mal damals gelaufen ist mit dem Haider und wie der Populismus heute so läuft. Haider also umgab sich mit Getreuen und gründete 2005 das BZÖ, das Bündnis Zukunft Österreich, zum Entsetzen vieler Wegbegleiter in der FPÖ und darunter eben auch Heinz-Christian Strache. Für den Strache war Haider ein Idol tatsächlich. Er hat ihm früher sogar Briefe geschrieben. Und Haider behauptete, dass er so eine Art Vaterersatz für den Strache gewesen sei. 2005, als sich Haider also löst aus der FPÖ und das BZÖ gründet, brechen diese beiden miteinander und wurden dann zu Gegnern. Und wie erbittert die sich bekämpft haben, das zeigt ein Ausschnitt aus dem Wahlkampf 2008. Da kam es zu einem legendären TV-Duell, wo Haider versucht, Strache zu duzen, so wie früher. Und Strache lässt sich das überhaupt nicht gefallen.
Ich glaube, ich habe ihn das letzte Mal gesehen bei meiner Redoute in Kärnten, bei meinem Ball. Da hat er mich einmal beehrt, der Heinz-Christian, und da haben wir miteinander, wenn du dich erinnerst, ein gutes Glas Sekt getrunken und das war es auch dann. Ansonsten werden wir unsere Arbeit in den getrennten Parteien vornehmen und schauen.
Aber Herr Haider, ich pflege mit Ihnen seit dem Jahr 2005 das vertrauliche Du-Wort nicht und das hat einen guten Grund. Wenn jemand so wie Sie, der in der FPÖ eine große Verantwortung einmal hatte und durchwegs auch einmal einen sehr, sehr guten Weg gegangen ist. Und ich sage, ich war auch einer von vielen Österreichern, der einmal begeistert von Ihnen war und dann schwer enttäuscht worden ist von Ihnen.
Ja, ein paar Tage vor Haiders Tod sollen sich die beiden ausgesprochen haben. Angeblich über Genaueres herrscht Stillschweigen. Und jetzt 10 Jahre danach versucht ihn die FPÖ wieder in die Parteifamilie zu integrieren. Man sieht das also, dass die Kanäle, die Medienkanäle, die die FPÖ hat, FPÖ TV zum Beispiel, bringen dann Dokumentationen, 10 Jahre Haider und so weiter. Also er ist nicht mehr die Persona non grata. Die Popularität ist ja noch da. Wie groß die in Kärnten zum Beispiel noch ist, zeigte eine Befragung bei der Landtagswahl im März. Die ergab, dass 36% der Befragten tatsächlich noch Haider wählen würden im Jahr 2018, wenn er dann zur Wahl stehen würde. Ja, der grüne Rolf Hollup, mit dem ich gesprochen habe, der geht allerdings davon aus, dass das irgendwann einfach verschwindet.
Es ist unaufgeregter. Er ist jetzt wieder ein bisschen mythologisiert. Und ich denke, das wird auch einschlafen. Man sieht ja, dass die FPÖ ohne Haider auch mit einem Zahntechniker gleich viel Stimmen bekommt.
Der Zahntechniker ist übrigens Heinz-Christian Strache. Der ist tatsächlich gelernter Zahntechniker. Jedenfalls stimmt es schon, was Rolf Hollup sagt, aber auch nur, weil Haider ja die Vorarbeit geleistet hat. Also die Stammwählerschaft verdankt die FPÖ eigentlich ihm. Und man stelle sich nur vor, sie hätte wieder einen wie Haider. Oder man stelle sich auch vor, aus deutscher Sicht, die AfD würde einen finden wie Haider. Ja, da müsste man halt mal schauen, was so die Fehler waren sozusagen, warum Haider und seine Politik so groß werden konnten. Die Politikwissenschaftlerin Katrin Steiner-Hämmerle, mit der ich ja gesprochen habe, aber die leider nicht im Pott auftauchen wollte, die hat zu mir gesagt, es war ein Fehler, die Person zu verdammen, aber die Inhalte zu übernehmen. In der SPÖ zum Beispiel gilt immer noch eigentlich keine Zusammenarbeit mit der FPÖ. Aber sie lassen sich halt dieses Framing, Migration ist eine Gefahr, aufdrängen seit Jahrzehnten. So wie auch die gesamte österreichische Politik. Es fehlt einfach an so einer Gegenerzählung. Die ÖVP hat sich jetzt unter Sebastian Kurz quasi einfach ergeben und hat das kopiert, mehr oder weniger, wurde sozusagen zu einer FPÖ-Leit und koaliert ja jetzt auch mit Haiders Erben. Ja, und was das mit Österreich macht, dazu dann wieder mehr in der nächsten Folge von Deutsch-Österreichische Freundschaft. Wenn ihr noch Fragen, Kommentare, Hinweise habt zu Jörg Haider oder zu anderen Sachen in der Sendung, bitte schreibt mir gern auf Twitter @dofcast oder @chbartlau. Und ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Folge. Servus, Baba.